Vor fast 2 Jahren haben wir bei The Sex Gap eine Folge zum Thema Schwangerschaftsabbrüche gemacht. Und wir haben uns da angeschaut, wie schwierig es tatsächlich in Deutschland ist, eine Schwangerschaft abzubrechen. Die Folge, die kam richtig gut bei euch an. Und auch generell haben wir viele Insta-Nachrichten, Mails und Kommentare bekommen, wann es denn hier mal wieder neue Folgen gibt. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir jetzt hier die Chance haben, einen Deep Dive ins Thema Schwangerschaftsabbrüche zu machen und uns das Thema in 4 neuen Folgen ganz genau anzuschauen. Denn in den letzten 2 Jahren, da hat sich doch ein bisschen was getan. Die Bundesregierung, die hat einige ihrer Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, unter anderem ein Gesetz gegen die sogenannte Gehsteigbelästigung und auch das Werbeverbot, das sogenannte, das wurde abgeschafft. Ja, und die nächsten 4 Folgen, die sind in der Zusammenarbeit mit der Deutschen Journalistenschule entstanden. Und zwar mit dem Titel 12 Wochen. Die KollegInnen, die haben sich das Thema Schwangerschaftsabbrüche nochmal ganz genau angeschaut und intensiv recherchiert. Und die sind da auf einige krasse Sachen gestoßen. Und außerdem haben sie auch mit sehr spannenden Menschen gesprochen. Ich heiße Kari Kungel, ich bin aus dem Team von Gesundheit hören, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Ja, und ich habe als Host durch die Folgen von The Sex Gap geführt und bin jetzt hier im Studio zusammen mit Ella Knigge. Sie führt durch die Reihe 12 Wochen. Hi Ella.
Hi Kari.
Erzähl doch mal ganz kurz, was denn jetzt letztendlich der Grund für euch war, dass ihr euch dieses Thema wirklich ausgesucht habt, um das nochmal ganz genau anzuschauen.
Also so im April 2024, da sind nochmal 2 sehr große Dinge in Sachen Schwangerschaftsabbruch in Deutschland passiert. Mhm. Auf der einen Seite gab es die ELSA-Studie. Das ist so eine groß angelegte Studie gewesen. Da ging es darum zu schauen, was ist eigentlich die Versorgungslage gerade für Betroffene, für ungewollt Schwangere in Deutschland und wie sind so die Lebenslagen, wie funktionieren die Dinge gerade. Und auf der anderen Seite gab es auch noch eine Empfehlung von einer Expertenkommission, die ist auch im April dann rausgekommen. Und die haben gesagt, man sollte den Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen nicht mehr illegal lassen, sondern legalisieren.
Weil, das wissen vielleicht viele von euch, aktuell ist es ja im Strafgesetzbuch nach wie vor geregelt mit dem Paragraph 218.
Genau, und dieser Paragraph regelt halt, dass der Schwangerschaftsabbruch illegal ist. Und dann gibt es einige Bedingungen, unter denen der Abbruch dann in den ersten 12 Wochen straffrei bleibt. Aber um das hier mal kurz zu fassen, wir wollten keine große Rechtsanalyse machen, sondern wir wollten lieber nochmal näher an den Menschen bleiben und gucken, wie geht es den Betroffenen eigentlich und wie sieht es eigentlich aus für Menschen, also Frauen und alle anderen mit Uterus, die schwanger werden können, die dann ungewollt schwanger sind, wenn sie eine Abtreibung haben wollen. Und es war wirklich erschreckend, was es für krasse Hürden gibt für diese Betroffenen, die eigentlich ja meistens schon ihre Entscheidung für oder gegen den Abbruch getroffen haben, um diese dann erst umsetzen zu können, dass da so viele Hürden waren in diesem langen Weg.
Das ist ein super spannendes Thema. Ich will hier gar nicht länger drum herumreden, sondern gebe jetzt ab an dich, an Ella Knigge, und wünsche euch viel Spaß mit 12 Wochen. Die 4 neuen Folgen, die erscheinen jeden Tag und die findet ihr auf gesundheithören.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ich habe damals gemerkt, irgendwas ist komisch. Irgendwas ist komisch und so ein Brustspannen habe ich entwickelt. Und ja, mir war dann plötzlich echt übel. Ich konnte kaum mehr was essen und dachte mir, was ist denn jetzt los? Ich glaube, du hast als Frau so ein bisschen den 7. Sinn für das Thema, dass du dann merkst, oh oh, ich glaube, da wächst was. Für mich war eigentlich in dem Moment schon festgestanden, scheiße, nein, nein, nee, scheiße, scheiße. Scheiße, es passt überhaupt nicht. Es kann hinten und vorne finanziell nicht funktionieren. Und mir war das klar, ich kann meinem Kind einfach auch definitiv niemals das bieten, was ich bieten könnte, wenn es wirklich alles gesaved ist.
Sarah ist selbstständige Kosmetikerin. Ihr Kosmetikstudio ist ihr Baby, sagt sie. Und ein weiteres Baby, das passt so gar nicht in ihr Leben. Auch die Studentin Laura hat einen Verdacht. Ihre Periode ist mehrere Monate ausgeblieben. Sie schiebt es auf den Stress. Erstmal macht sie sich keine Gedanken. Irgendwann macht sie dann aber doch einen Schwangerschaftstest.
Hab mir erstmal die Gebrauchsanleitung angeguckt und war so, der erste Streifen ist der nicht da sein sollte. Und da hat mein Herz schon so ein bisschen angefangen zu schlagen. Da habe ich diesen Test in die Hand genommen und habe halt diese 2 Streifen gesehen. Und es war wirklich so, als hätte jemand so ein Kübel Eis in meinem Körper ausgeschüttet. Das war wirklich so, fuck. Nein, das kann nicht sein. Es war erstmal so kompletter Unglaube. Es war viel so scheiße, scheiße, scheiße. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Schon auf jeden Fall erstmal so ein Schock. Und dann bin ich zu meinem damaligen Partner gegangen und ich musste gar nichts sagen. Er hat mich angeguckt und so, er ist positiv, oder? Und ich war so, ja. Ich glaube, wir haben erst mal kurz geschwiegen und dann geheult, beide. Ich habe bei mir selbst gemerkt, ich bin sehr schnell in so einen Orga-Modus geschaltet und war so, okay, jetzt steht die Frage an, was machen wir damit?
Laura geht also gleich ans Organisieren, in den Orga-Modus, wie sie sagt. Als sie ihren positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält, ist für sie die Entscheidung deswegen auch schnell klar. Sie sagt ihrem damaligen Partner, dass sie das Kind nicht haben möchte. Der reagiert erleichtert. Die dritte Frau, um die es in diesem Podcast geht, ist Isabella. Das ist nicht ihr richtiger Name. Sie will anonym bleiben. Isabella ist gerade im Urlaub, als sie merkt, dass etwas anders ist als sonst.
Ich bin irgendwie jeden Tag um 8 Uhr abends eingeschlafen, habe aber zwischendrin sogar noch Mittagsschlaf gemacht. Also mir ging es richtig so komisch. Alles war so gedämpft und mir ging es auch nicht so gut. Also ich hatte dann auch dort eine Lebensmittelvergiftung mal kurz. Und ich habe aber halt gemerkt, okay, die Tage kommen halt nicht. Und habe schon gedacht, es könnte vielleicht sein, aber eigentlich passiert ja normal nichts. Also ich meine, Schwangerschaftstest habe ich ja öfter gemacht und da war halt nie was.
Isabella fliegt zurück nach Deutschland.
Ich habe dann auch das Flugzeug vollgekotzt und so und wusste nicht, warum das jetzt auch kommt, weil eigentlich war die Lebensmittelvergiftung auch weg. Und dann war ich eben hier und habe mal gesagt, okay, jetzt wird es mal Zeit, sich halt damit auseinanderzusetzen, ob da was sein könnte. Genau, und dann habe ich halt den Test gemacht und der war dann positiv.
Das Ergebnis ist ein Schock, sagt Isabella. Sie versucht, ihren Freund zu erreichen.
Der ist dann aber erstmal nicht dran gegangen und dann war es schon erstmal ein schlimmer Tag. Ja.
Es ist Freitagabend. Isabella denkt nach. Will sie jetzt wirklich ein Kind oder will sie die Schwangerschaft lieber abbrechen? Sie ruft bei der Krankenversicherung an und fragt, ob die einen Abbruch bezahlen würde. Und sie möchte wissen, wie lange sie schon schwanger ist. Sie besorgt sich extra einen Frühtest, der geht aber schief. Dann wendet sie sich an die Telefonhotline Schwangere in Not, die vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben angeboten wird.
Ja, habe ich dort angerufen, habe halt gefragt, ja, halt gesagt, dass jetzt Freitag ist und ich nicht weiß, kein Frauenarzt hat mehr offen, wo kann ich hingehen. Irgendjemand wird es ja wohl geben, zu dem ich hingehen kann, habe ich dann gesagt. Und die meinte halt, nee, damit hat sie ja gar nichts so am Hut oder so.
Niemand kann Isabella gerade so richtig weiterhelfen. Viele ihrer Fragen bleiben ungeklärt. Dabei muss sie sich so schnell wie möglich um alles kümmern. Denn eine Schwangerschaft abzubrechen ist ein Kampf gegen die Zeit. Bis zur 12. Woche können Schwangere in Deutschland abtreiben, ohne strafrechtlich verfolgt zu werden. 12 Wochen, in denen die Uhr tickt. Mein Name ist Ella Knigge und ihr hört 12 Wochen, ein Podcast von Gesundheit Hören in Zusammenarbeit mit der Deutschen Journalistenschule. Wir erzählen die Geschichten von Sarah, Laura und Isabella. Drei Frauen, die ihre Schwangerschaft abbrechen wollen. In diesem Podcast zeigen wir ihren Weg, so wie die drei ihn uns erzählt haben. Wir haben mit ÄrztInnen, WissenschaftlerInnen und AbtreibungsgegnerInnen gesprochen. So viel vorweg. Zeitdruck ist nicht die einzige Hürde für diejenigen, die ihre Schwangerschaft abbrechen wollen.
Solange das ein Straftatbestand ist, was es ja ist, schreibe ich das nicht drauf, weil ja die Demonstranten vor der Praxis stehen. Also jeden Monat feste Termine. Zwischen 15 und 20 stehen da schon. Halten Bilder hoch, Kruzifixe, beten, singen, Knie nieder.
Wir haben gerechnet vielleicht mit 1-2 Anfragen pro Woche und dann hat ständig das Telefon geklingelt. Also wir waren überrannt und überrascht.
Alle Frauen, die herkommen, sind in einer beschissenen Situation. Sie haben Angst, sie wissen nicht, wo sie hingehen. Sie haben häufig eine Odyssee hinter sich, bis sie mich finden.
Ja, Passau ist eine Bischofsstadt. Die Kirche prägt da schon einfach auch viele Menschen und das gesellschaftliche Leben. Kirche, ich würde sagen, Kirche gehört da schon einfach noch ein Stück weit dazu.
Die gehören verboten.
Das ist Folge 1. Positiv. Was Sarah, Laura und Isabella vorhaben, ist illegal. Wer eine Schwangerschaft abbricht, dem droht eine Freiheitsstrafe. So steht es im Strafgesetzbuch. Unter bestimmten Bedingungen bleiben Abtreibungen straffrei. Welche Bedingungen das sind und was sie konkret für ungewollt Schwangere bedeuten, das gucken wir uns hier an. Und obwohl der Weg zum Schwangerschaftsabbruch mühsam ist, entscheiden sich jedes Jahr mehr als 100.000 ungewollt Schwangere in Deutschland dafür. Sommer 2024. Wir sitzen mit Sarah in ihrem Garten, als sie uns von damals erzählt. Vom positiven Schwangerschaftstest. Dem traut sie erstmal nicht so richtig. Sie will lieber auf Nummer sicher gehen und ruft bei ihrem Gynäkologen an.
Ich habe dann am selben Tag noch gleich einen Termin bei meinem Gynäkologen gemacht. Weil muss der nochmal nachgucken, auch wenn da jetzt natürlich auf dem Schwangerschaftstest drauf steht, positiv, weiß der nie, was ist wirklich.
Schon am nächsten Tag hat Sarah den Termin. Der Arzt macht einen Ultraschall.
Er hat mir dann auch den Bildschirm vom Ultraschall extra noch zu mir umgedreht, weil da kannst du alles hindrehen, wie du willst. Und hat gesagt, ach, sehen Sie hier, das Herz schlägt schon. Und dann hat man das halt so flimmern gesehen auf diesem kleinen Böhnchen. Ganz ehrlich, ich fand das so ekelhaft. Das war so, also ich habe ganz ehrlich, also wenn man Aliens vs. Predator gesehen hat, also genau so war das für mich in dem Moment. Und das war auch in dem Moment für mich noch klarer, nee. Nein, es war wirklich, es war auch nie, dass ich gesagt habe, boah, das ist jetzt mein Kind oder so, sondern für mich war teilweise auch dann irgendwo dieses Gefühl davon so, boah, da ist irgendwie, weißt du, so ein kleiner Parasit in mir drin. Also es war wirklich für mich ein super ekelhaftes Gefühl dann in dem Moment auch. Nee, ich habe dann irgendwie nur gesagt so, Das war wirklich meine einzige Reaktion. Erst, ja, sehen Sie mal hier, dieses Wunder. Und ich dachte mir, genau.
Okay, Sarah will damals also kein Kind haben. Vor allem aus finanziellen Gründen. Selbstständig ein Kosmetikstudio führen und ein Kind großziehen, das ist zu viel, glaubt sie.
Und ich wusste wirklich von der ersten Sekunde an, das wird definitiv zwischen mir und meinem Kind stehen, wenn ich das Ganze aufgeben muss. Und ich hätte es alles aufgeben müssen.
Sarah ist sich sehr sicher. Man merkt aber auch 6 Jahre später noch, dass sie die Sache mit dem Ultraschall ziemlich ärgert. Dass ihr der Arzt das schlagende Herz ungefragt gezeigt hat. So geht es vielen, die ihre Schwangerschaft abbrechen möchten. Auch Isabella. Sie macht bei ihrer Gynäkologin eine ähnliche Erfahrung wie Sarah.
Genau, dann bin ich hingegangen und die hat dann die Schwangerschaft auch festgestellt, hat auch gesagt, dass das Herz schon schlägt und mit mir den Ultraschall gemacht. Genau, also es war jetzt nicht so schlimm, aber es tut einen schon beeinflussen und was mit einem machen, wenn man halt sieht, okay, da ist jetzt was in seinem Körper halt, ja.
Isabella kommt dadurch nochmal ins Grübeln. Ihr Freund will das Kind eigentlich behalten, aber beiden fehlt nicht nur das Geld, sondern auch eine Familie, die mithelfen könnte.
Wir haben halt beide unsere Probleme. Also ich habe jetzt zum Beispiel also mit meiner Familie gar keinen Kontakt mehr. Ich habe jetzt halt trotzdem, die würde sie sicher mal einen Tag nehmen, aber das wäre was anderes jetzt zum Beispiel, wie wenn jetzt noch eine Omi im Spiel wäre, die halt sagt, gut, ich nehme jetzt mal das Kind sogar eine Woche oder ein Wochenende. Das habe ich halt de facto nicht. Niemand, der mir sowohl finanziell helfen würde, als auch so, wenn man sich überlastet fühlt. Und halt genauso mein Freund eigentlich. Also der hat schon eine Familie, aber die wohnt weit weg. Und die haben halt alle selber ihr Ding.
Die GynäkologInnen von Isabella und Sarah zeigen ihnen also den Ultraschall. Eben ohne zu fragen, ob die Schwangerschaft für sie überhaupt eine gute Nachricht ist. So ist es auch bei Laura. Für sie läuft dieser Termin auch sonst nicht besonders gut.
Genau, der Gynäkologentermin an sich war ziemlich unangenehm. Ich hatte ja eigentlich, also ich hatte nachdem die Sprechstundenhilfe so sensibel auf dieses Thema reagiert hat, eigentlich voll das gute Bauchgefühl. Und die Gynäkologin selbst hatte, glaube ich, sehr viel stärkere Vorbehalte, hat mir dann auch irgendwie, man sieht ja ab der 5. Woche schon so einen Puls oder so einen auch Herzschlag auf dem Ultraschall. Mhm. Den hat sie mir dann irgendwie ungefragt gezeigt und irgendwie, ja, wo ich schon gemerkt habe, so okay, das hätte ich, glaube ich, gerade nicht gebraucht oder zumindest nicht so ohne darauf vorbereitet zu werden. Mhm. Und ich habe sie dann auch gefragt, ob sie den Abbruch durchführen würde. Was im Nachhinein eine sehr naive Frage ist, weil es einfach sehr viele GynäkologInnen nicht machen. Und sie hat mich dann auch nur ganz geschockt angeguckt und war so, nee, sowas machen wir hier nicht. Sie wirkte auch fast beleidigt, dass ich sie das gefragt habe. Also sie wirkte wirklich so, wie kommen Sie auf die Idee? Das hat auch was irgendwie mit mir gemacht, weil ich das erste Mal auch so sehr damit konfrontiert war von, eine Person lehnt es ab, was ich da gerade vorhabe.
Laura erzählt uns, dass ihre Familie sie mit dem Kind unterstützen könnte. Aber sie ist sich mit ihrer Entscheidung sehr sicher. Zu 85-95%, sagt sie. Ihre Gynäkologin gibt ihr Infomaterial von Pro Familia mit. Eine staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangere. Denn der Gesetzgeber schreibt vor, dass sich alle, die abtreiben möchten, vorher beraten lassen müssen. Das steht so im Strafgesetzbuch, in § 218a. Das ist eine der Bedingungen, unter denen Abtreibungen straffrei bleiben. In § 218 heißt es außerdem, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich illegal sind in Deutschland. Allerdings können weder Schwangere noch ÄrztInnen dafür bestraft werden, wenn folgende Punkte erfüllt sind. Die schwangere Person geht eben zu diesem Beratungsgespräch. Danach muss sie dann nochmal 3 Tage warten. Bedenkzeit. Und es sind seit der Befruchtung nicht mehr als 12 Wochen vergangen. Ausnahmen gelten nur dann, wenn das körperliche oder seelische Wohl der Schwangeren gefährdet ist. Oder wenn die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung entstanden ist. In Deutschland betreffen diese Ausnahmen nur etwa 4% der Schwangerschaftsabbrüche. Sarah, Isabella und Laura brechen ihre Schwangerschaften nach der Beratungsregel ab. So wie alle ungewollt schwangeren Personen, zu denen auch nicht-binäre Menschen und Transmänner gehören können, müssen sie sich also bei einem Abbruch an die Zeitgrenze von 12 Wochen halten. Und an die 3-Tage-Regel nach der Beratung. Sagen wir es mal so. Diese ganze Regelung ist in Deutschland ziemlich umstritten. So umstritten, dass sich die aktuelle Bundesregierung an den Paragraphen 218 wagt. Anfang 2023. Die Juristin Prof. Dr. Liane Wörner kriegt einen Anruf. Sie ist Professorin für Strafrecht an der Universität in Konstanz. Es geht um die Frage, ob sie sich vorstellen kann, in einer ExpertInnenkommission zu sitzen. Diese Kommission soll sich mit der Frage beschäftigen, ob Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden soll. Kurze Zeit später findet das erste Treffen in Berlin statt. 18 ProfessorInnen für Medizin, Recht, Sozialwissenschaften und Ethik sitzen in einem Raum des Bundesgesundheitsministeriums.
Und als wir angefangen haben zu diskutieren in unserer ersten Sitzung, da haben wir gedacht, das kriegen wir nie hin. Wir haben so viele unterschiedliche Perspektiven. Ich habe das wirklich ein so breites Spektrum an Personen, dass wir erstmal sehr, sehr lange diskutieren mussten und dann festgestellt haben, dass in dieser Breite und der Diversität der betroffenen Expertinnen so eine Chance liegt, dieses Thema einmal umfassend sich anzuschauen.
Liane Wörner fährt danach immer wieder nach Berlin. Die Kommission spricht mit ÄrztInnen und BeraterInnen für Schwangerschaftsabbrüche. Sie tauschen sich mit Parteien und mit religiösen Gruppen aus. Und alle haben ihre eigenen Vorstellungen zu Paragraph 218. Am Ende kommt die ExpertInnenkommission zu einem Ergebnis. Es ist einstimmig.
Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie gekommen sind zur Vorstellung der Ergebnisse der beiden Arbeitsgruppen der Kommission.
15. April 2024. Liane Wörner tritt auf der Bundespressekonferenz vor die Kameras und verkündet das Ergebnis der Kommission.
So zeigt unser Ergebnis insgesamt. Paragraph 218 fortfolgende des Strafgesetzbuchs widersprechen in Teilen dem Ergebnis der Arbeitsgruppe. Die grundsätzliche Rechtswidrigkeit des Abbruchs in der Frühphase der Schwangerschaft, derzeit Paragraph 218a des Strafgesetzbuchs, ist nicht haltbar. Hier sollte der Gesetzgeber tätig werden und den Schwangerschaftsabbruch rechtmäßig und straflos stellen.
Okay, Liane Wörner sagt hier also, der Paragraph 218a gehört abgeschafft. Die Kommission findet, es sollte nicht illegal sein, die Schwangerschaft abzubrechen, solange sie sich noch in der Frühphase befindet, also innerhalb der ersten 12 Wochen. Das erzählt uns Liane Wörner auch im Interview.
Ja, also das muss man sich auch einfach klar machen. Also diese Regelung, so wie sie derzeit ist, trifft eine Entscheidung von außen über jemanden, der essentiell in diesem Konflikt steckt und traut dieser Person auch nicht zu, selbst frei verantwortlich entscheiden zu können, ob man jetzt diese Schwangerschaft schafft oder nicht.
Liane Wörner sagt, den Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten 12 Wochen straffrei zu machen, wäre die Minimallösung. An die Pflichtberatung und die 3 Tage Wartezeit wagt sich die Kommission nämlich nicht. Minimallösung hört sich jetzt vielleicht nicht besonders groß an. Aber wenn sich die Bundesregierung an die Empfehlung halten sollte, dann wäre das historisch. Damit würde ein Kampf zu Ende gehen, den Frauen in Deutschland seit mehr als einem Jahrhundert führen. In den 60ern hat dieser Kampf dann in der Bundesrepublik nochmal so richtig Fahrt aufgenommen. Als die Frauen der 68er-Bewegung laut werden, gibt es die heutigen Ausnahmen im Paragraphen 218a noch nicht. Also, dass man mit Pflichtberatung und 3 Tage Bedenkzeit trotzdem straffrei innerhalb der ersten 12 Wochen abtreiben kann. Ungewollt Schwangere können damals also entweder ins Ausland fahren, die Abbrüche in privaten Praxen, mit großen Anführungszeichen, illegal durchführen und Haftstrafen riskieren oder die Schwangerschaft gegen den eigenen Willen austragen.
Wir sind keine Gebärmaschinen, haben wir gerufen, ne? Und Kinder oder keine entscheiden wir alleine, haben wir gerufen. Kinder, Küche, Heim und Herd ist kein ganzes Leben wert.
Es gibt damals viele Frauen, die sich diese Regelung nicht gefallen lassen wollen und auf die Straße gehen. Eine, die in der Frauenbewegung der 68er vorne mitmarschiert und dafür kämpft, dass der Paragraph 218 gestrichen wird, ist Karin Bergdoll.
Ja, ich war überzeugt davon, dass dieser Paragraph weg muss. Ich war wirklich überzeugt davon, ne? Und dass ich weiß, der Begriff der sexuellen Selbstbestimmung war damals wahrscheinlich noch nicht so in, aber ich war damals schon, das weiß ich noch, genau der Meinung, dass es meine Sache ist, ob ich ein Kind haben will oder nicht. Müsste vielleicht mit dem Partner reden, aber du weißt es, Kinder haben und kriegen und aufziehen war damals Frauensache. Ne? Kinder kriegen sowieso und auch aufziehen, Familie, es war Frauensache. Und mir war klar, dass es nicht mein Weg ist.
Die 68er-Bewegung ist damals auch eine Rebellion gegen die Elterngeneration, gegen deren Schweigen und gegen veraltete Moralvorstellungen.
Nee, das war so unter der Decke alles. Ne? Und dann diese ganzen dunklen 50er Jahre, ne? Das ist eine Zeit gewesen, die Frau gehörte an Heim und Herd, ne? Die hatte Hausfrau zu sein. Diese ganz traditionellen Frauenbilder waren damals ja noch, könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen.
Wir sitzen mit Karin Bergdoll in ihrer Küche. Sie erzählt uns von ihrem Schwangerschaftsabbruch. Wie dramatisch der damals abgelaufen ist, darüber werden wir am Ende von 12 Wochen noch sprechen. Erstmal geht es um die Fotos von den Demos, die sie bis heute aufgehoben hat.
Ja, da siehst du, da ist eine große Gruppe von Frauen. Und hier vorne bin ich.
Karin Bergdoll trägt eine selbstgestrickte Jacke.
Irgendjemand hat mir das geschenkt, ich kann ja nicht stricken oder so.
Auf dem nächsten Bild sitzt sie in einem Konferenzraum, Anfang der 70er. Es ist ein Treffen des sogenannten Aktionsrats zur Befreiung der Frauen. Da, erzählt sie, ist ein Redakteur vom Magazin Stern reingeplatzt. Der will die Frauen für einen Artikel gewinnen.
Und ich weiß, wir haben sofort Ja gesagt. Ich sag's ja, trotz Verbots. Wir haben gesagt, ja, machen wir.
Der Stern-Redakteur organisiert mit der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer eine Geschichte, in der Frauen offen sagen, dass sie ihre Schwangerschaft abgebrochen haben, obwohl das damals eben noch unter Strafe steht. Wir haben abgetrieben, steht auf dem Cover. Karin Bergdolls Name steht auf einer langen Liste von Unterzeichnerinnen. Neben ihr Sekretärinnen, Hausfrauen, Studentinnen, aber auch berühmte Frauen wie Senta Berger und Romy Schneider. Sie alle fordern, weg mit Paragraph 218. Dieser Sternartikel löst in der Bundesrepublik Deutschland eine riesige Debatte aus. Und die Politik weiß nicht so recht, wie sie damit umgehen soll.
niemand von uns ist angezeigt worden. Die wollten das offenbar, die Politik wollte es offenbar runterkochen. Und wir waren damals auch bei dem Justizminister und haben gefordert, weg mit 218 und so. Und der hat sich das alles angehört und dann sind wir wieder gegangen.
Tatsächlich gibt es schon Frauen, die für die Aktion angezeigt werden. Verurteilt wird aber niemand. Im April 1974 beschließt der Bundestag dann mit knapper Mehrheit die sogenannte Fristenregelung, also Straffreiheit bei Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten 12 Wochen. Aber das Bundesverfassungsgericht kassiert dieses Gesetz. Nur noch bei medizinischen Notfällen oder etwa nach Vergewaltigung dürfen Frauen abtreiben. Erst nach der Wiedervereinigung kommt dann eine neue Regelung. Der Schwangerschaftsabbruch bleibt illegal. Aber er ist in den ersten 12 Wochen nach Beratung und mit dreitägiger Bedenkzeit erstmals straffrei. So gilt das seit 1995 und hat sich bis heute nicht geändert. Womit wir wieder bei Sarah, Isabella und Laura sind. Für sie ist jetzt erstmal wichtig zu wissen, wie weit sie mit ihrer Schwangerschaft überhaupt sind und wie viel Zeit ihnen noch bleibt.
Dadurch, dass ich meine Periode so lange nicht hatte, wusste ich halt auch gar nicht, in welcher Woche ich bin. Also ich war wirklich so, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch die Möglichkeit habe, einen Schwangerschaftsabbruch zu haben oder nicht.
Laura hat Glück. Sie hat noch Zeit, um die Schwangerschaft abzubrechen. Aber für viele ist das ein großes Problem. In der Realität sind es nämlich weniger als 12 Wochen, die ungewollt Schwangeren nach einem positiven Schwangerschaftstest bleiben. Das erste Anzeichen für eine Schwangerschaft ist ja meistens die ausbleibende Periode. Die 12 Wochen fangen aber natürlich schon vorher an abzulaufen. Nämlich ab dem Moment, in dem die Eizelle befruchtet wird. Und weil jeder Zyklus ein bisschen anders läuft, die Periode also auch mal früher oder später kommen kann, kann das bedeuten, dass manchen ungewollt Schwangeren nach dem positiven Test nur noch 2 oder 3 Wochen für den Abbruch bleiben. Isabella läuft die Zeit davon. Isabella, das ist die, die aus dem Urlaub zurückgekommen ist und dann festgestellt hat, dass sie schwanger ist. Für sie steht fest, eine OP will sie nicht. Auch wenn die meisten Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland so gemacht werden. Isabella will ihre Schwangerschaft lieber mit Medikamenten abbrechen. Das geht in Deutschland nur bis zum Ende der 9. Schwangerschaftswoche. Und je später man medikamentös abbricht, desto größere Schmerzen können dabei auftreten.
Was halt blöd war, ich war ja gerade in diesem Übergang, wo man halt noch medikamentös machen konnte, war halt, dass ich da dann, glaube ich, echt 2 Wochen oder so halt nur damit beschäftigt war, das so schnell wie möglich halt alles zu erledigen, weil es halt in dem Zeitrahmen relativ schnell wächst halt auch. Ja, das war ein bisschen blöd.
2 Wochen, vielleicht ein paar Tage mehr, vielleicht etwas weniger. Mehr Zeit bleibt Isabella nicht, wenn sie noch medikamentös abbrechen will. Sie braucht so schnell wie möglich ein Beratungsgespräch. Das war die erste Folge von 12 Wochen. Eine Produktion von Gesundheit Hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und der Klasse 62K der Deutschen Journalistenschule. Ich bin Ella Knigge. Autorin dieser Folge waren Marlene Jakobsen, Anna-Lea Jakobs und Justin Patchett. Textchef Benedikt Kahl, der zusammen mit Magdalena Gräfe und Mathieu Braun auch die Fakten gecheckt hat. Head-Autorin von 12 Wochen, Justin Patchett, Katharina Wulff und Sabrina Graf. Sounddesign Leonard Gillhaus und Niklas Gramann. Produziert wurde der Podcast von Ikone Audio Productions. Konzeptionelle Unterstützung Hardy Röde. Editorial Team der Klasse 62K der Deutschen Journalistenschule: Sabrina Graf, Livia Hofmann, Marlene Jakobsen, Ella Knigge, Justin Patchett, Luis Pienkowski, Mathieu Braun und Katharina Wulff. Redaktion und Projektleitung Gesundheit Hören: Konstanze Radnoti. Redaktion Gesundheit Hören: Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Dennis Ballwieser. Chefredakteur Gesundheit Hören: Peter Glück. Solltet ihr selbst akut in einem Schwangerschaftskonflikt sein oder sonstigen Gesprächsbedarf haben, findet ihr Beratungsangebote in den Shownotes. Dorthin haben wir euch auch die Quellen dieser Folge gepackt.